Vielen Dank für dieses schöne Musikstück. Allen anderen wünsche ich herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend, zur Vortragsreihe. Wir sind bereits beim vorletzten Abend angelangt. Es gibt nur noch zwei Abende. Und wir werden auch heute spannende Themen hören. Beim Vortrag geht es um den Tod. Was passiert, nachdem wir sterben? Es gibt in der Welt viele verschiedene Meinungen. Jede Glaubensrichtung hat was Eigenes. Und heute werden wir betrachten, was die Bibel dazu zu sagen hat. Was erfahren wir in der Bibel, was passiert nach dem Tod? Was sagt die Bibel uns dazu? Bei den Gesundheitstipps geht es heute um etwas, wo man nicht direkt an Gesundheit denkt. Es geht um Beziehungen. Und ich bin gespannt, wo Alexei den Bogen knüpft und wo wir dann sehen, was Beziehungen mit Gesundheit zu tun haben.
Guten Abend von meiner Seite. Genau, es ist eine Herausforderung, den Bogen zu spannen. Wir haben bis jetzt sozusagen alle Ressourcen angeschaut, die etwas mit der Natur zu tun haben, die auf unseren Körper einwirken, ja, und unser Leben so in Balance bringen oder auch, was wir mit unserem Körper anfangen können, ja, zum Beispiel Bewegung, da müssen wir selber aktiv werden, ja, oder halt Ernährung, was wir in uns aufnehmen, hat aber alles mit unserem Körper zu tun. Heute schauen wir eine andere Ressource an, die auch sehr viel etwas mit unserem Wohlbefinden zu tun hat, ja, mit unserem Glücklichsein, Erfülltsein, berührt aber einen anderen Aspekt unserer Gesundheit. Und weil wir Gesundheit als etwas Ganzheitliches verstehen, ja, geht es heute um die Beziehungen. Genau, also heutige Ressource ist Beziehungen, Vertrauen. Ein tolles Bild, finde ich persönlich, Arthur bestimmt auch, weil wir beide gerne klettern. Und wenn man über Beziehungen spricht, spricht man auch natürlich über Vertrauen. Und das ist eine wichtige Komponente. Und es gibt einige Studien, die tatsächlich zeigen, dass Vertrauen in andere Menschen eine Auswirkung auf Stress hat. Auf den ersten Blick würde man das nicht sagen oder vermuten, aber tatsächlich ist es ein ganz wichtiger Aspekt in diese Sache dem Stress ganzheitlich begegnen oder unser Leben in Balance bringen. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Studien zeigen, dass Personen mit weniger Vertrauen hatten höhere Stresswerte. Ja? Es gibt so Untersuchungen, Menschen, die wenig Freunde haben, die anderen eher kritisch gegenüber sehen, ihnen weniger Vertrauen haben, automatisch höheren Stresswert. Gefühl des Vertrauens ist mit dem Gefühl, das eigene Leben unter Kontrolle zu haben, stark verbunden. Ist auch ganz interessant, was man so gar nicht vermuten kann. Wie verhält sich Stress mit der sozialen Gesundheit? Es gibt auch Untersuchungen, also es gibt wirklich ganz viele Studien in diesem Bereich. Und das zeigt, dass soziale Unterstützung sich positiv auf psychische und physische Gesundheit auswirken. Dagegen Mangel an engen Kontakten verursacht höheren Adrenalin-Level. Ja? Also die Menschen, die es gelernt haben, anderen zu vertrauen, der Körper von diesen Menschen scheidet Adrenalin viel weniger aus, als bei Menschen, die wenig Vertrauen in andere Menschen haben. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Genau, Stress und soziale Beziehungen. Es gibt wirklich viele Studien, ich werde sie jetzt nicht benennen oder etwas Konkretes noch dazu geben, aber Studien zeigen, dass soziale Isolation sich genauso negativ auf die Gesundheit auswirken wie Rauchen, Bluthochdruck oder Fettleibigkeit. Sehr spannend, oder? Und Einsamkeit führt zu dauerhaften Aktivierung des Stresssystems. Mit dem Ergebnis, dass man sich isoliert. Also wir sprechen jetzt hier an dieser Stelle, möchte ich ein bisschen persönlicher werden, aber wir sprechen über die Gesundheit. Ja? Und wenn man über die Gesundheit spricht, dann kommen sofort Ernährungsfragen in den Sinn oder Bewegung, Licht, Nutzung von Sonnenlicht, Atmung und so weiter. Aber Beziehungen, ich habe das selber erlebt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema gesunder Lebensstil, habe ich sofort angefangen, sozusagen zu urteilen, wo ich gesundes Essen bekomme und wo nicht. Ja? Und da ich zu dieser Zeit in Theologie studiert habe, in Friedenzau, haben wir Nachmittag, vor allem am Samstag, immer uns gegenseitig eingeladen mit anderen Menschen. Und interessant ist, dass ich mir immer die Frage gestellt habe, zu wem werde ich eingeladen, was bekomme ich dort für Essen? Und manchmal habe ich mich zurückgezogen, damit ich nicht etwas Ungesundes esse, weil ich dachte, die Menschen halten sich jetzt nicht so an die Ernährungsregeln, wie ich das tue. Und da habe ich gemerkt nach einiger Zeit, dass die Beziehungen dann darunter leiden und ich mich isoliere und zurückziehe. Und das ist deswegen ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Ganzheitlichkeit der Gesundheit, dass man Beziehungen nicht vernachlässigt. Natürlich gibt es irgendwo Grenzen, ganz klar auch für mich, aber ich habe irgendwo einen Satz gelesen und der macht für mich Sinn. Lieber eine fette Schokoladentorte mit einem Freund zusammen, als ganz allein isoliert mit einer Karotte in der Hand zu sitzen. Ja? Natürlich soll man nicht übertreiben, jeder Vergleich hinkt irgendwo, aber das zeigt einfach, wie wichtig Beziehungen für uns Menschen sind und wie sie uns auch gesund machen. Wir sind auch von der Schöpfung her so angelegt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir bestimmt sind, mit anderen zusammenzuwirken. Also wir haben in uns den Wunsch, mit anderen Menschen uns zu verbinden. Das ist natürlicher Gang der Dinge, dass wir mit anderen zusammenwirken, zusammenarbeiten, zusammenleben. Wenn wir dagegen etwas machen, dann schaden wir so unserer Gesundheit und unser Stresslevel steigt auch deswegen. Hier, schönes Bild, aber hier sind so einige Begriffe, einige Wörter, das sind eigentlich die Glückshormone oder Glücksbotenstoffe, Dopamin, Oxytocin und Opioide. Interessant ist, dass diese Botenstoffe, Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden, wenn ich mich kooperativ und altruistisch verhalte. Das heißt, wenn ich am Glück des anderen teilnehme. Ja? Nur wenn ich mich für den anderen freue, werden diese Hormone ausgeschüttet und sie geben mir das Gefühl, glücklich zu sein. Das ist spannend, oder? Wenn ich aber mit dem anderen nicht zusammen bin, wenn ich an seinem Leben nicht teilnehme, kann ich auch gar nicht wahrnehmen oder mich für den anderen freuen und so unterdrücke ich Ausschüttung dieser Hormone. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den man hier auch lernen kann. Genau, also Beziehungen sind ganz wichtig. Auf der anderen Seite natürlich, dass Stress in Beziehungen genau das Gegenteil bewirken. Ja? Dass sie in uns das Gefühl der Panik, der Angst auslösen kann. Also wenn es um Beziehungen geht, geht es auch darum, dass man Beziehungen pflegt und auch gesunde Beziehungen möglichst zu Menschen hat. Wichtig ist in sozialen Unterstützungssystemen, dass ich selber sage, ich habe Menschen, oder dass ich das habe, ich habe Menschen, bei denen ich mich öffnen kann und die mir Sicherheit geben. Menschen, die mich um meiner selbst willen schätzen und meine Gefühle verstehen. Und diese Beziehungen möchte ich ganz bewusst pflegen. Dass man einfach aus der Rolle, die wir oft leben, einfach ausschlüpfen können und ich selbst sein kann. Und das Gefühl haben, ich bin dort angenommen, ich bin geschätzt. Und das kann man natürlich in der Ehe, Partnerschaft finden, in der Familie, bei Freunden. Wichtig ist auch, dass man, je nachdem, in manchen Berufen ist es ganz wichtig, einen Mentor oder Supervisor zu haben, aber auch so im Leben. Jemand, der vom Leben mehr versteht als ich, wo ich Hilfe holen kann, ja, ist auch ganz interessant. Oder soziale Gruppe wie Vereine, Nachbarschaft oder auch Gemeinde. Genau, praktische Tipps für die Praxis. In die eigene Beziehungsfähigkeit investieren. Also wirklich sich Zeit dafür zu nehmen, in die Beziehungen und Beziehungsfähigkeiten investieren, dass ich soziale Kompetenzen bekomme, ja, dass ich lerne, zum Beispiel freundlich zu sein oder zu lächeln, wenn ich mit anderen Kontakt aufnehme, solche Sachen. Bewusste Ehe- und Familienpflege, also dass man Zeit auch reserviert, mit dem Partner regelmäßig Zeit zu verbringen. Regelmäßig Freunde, Bekannte kontaktieren, mindestens ein Freund, wo ich mich ganz so geben kann, wie ich bin, wo ich nichts verstecken soll oder muss. Und auch inspirierende Vorbilder suchen, Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die mich begeistern für eine Sache. Und in schwierigen Phasen ist es auch ratsam, wenn es nötig ist, die Hilfe von außen zu holen. Und ich denke, als Christen sind wir stark geneigt, alles so auf Gott zu schieben und sagen, der Herr wird schon helfen. Aber ich denke, Gott hat uns so geschaffen, dass wir bewusst auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Und wenn wir Probleme haben, wartet nicht zu lange und geht zu einem, der ihnen helfen kann, auch wenn die Hilfe von außen ist. Genau. Es ist der Kern aller menschlichen Motivation, zwischenmenschliche Anerkennung und Wertschätzung und Zuwendung zu finden und auch zu geben. Also auch da nicht egoistisch sein, alles aufnehmen, sondern auch zu geben. Das war's dann für heute.
Schönen Dank für dieses Musikstück und ich lade Sie ein, dass wir jetzt einsteigen in Gedanken, die vielleicht für manche gar nicht so erfreulich sind, weil wer beschäftigt sich schon gerne mit dem Tod? Was passiert nach dem Tod? Wir wollen schauen, was die Bibel über das Leben nach dem Tod sagt. Und hier hat ein Vater an seinen Sohn, der an der Front war, geschrieben, bis 40 halten viele das Sterben für eine schlechte Angewohnheit der alten Leute, die sie selbst nichts angeht. Aber irgendwann betrifft diese Thematik jeden. Irgendwann hilft es nicht mehr, das zu verdrängen, denn das Leben endet meistens tödlich. Und der Tod ist eine traurige Realität im Leben eines jeden Menschen. Irgendwann ist jeder davon betroffen, irgendwo in unserem Umfeld oder vielleicht sogar persönlich. Irgendwann spielt jeder die Hauptrolle in diesem Drama Tod und irgendwann beschäftigt jeden irgendwie in irgendeiner Form mal diese Frage, was geschieht eigentlich danach? Das Dumme ist, Sterben kann man nicht wirklich üben. Viele Dinge kann man üben. Wenn ich an unsere kleine Tochter denke, die jetzt gerade Führerschein macht, dann setzt man sich rein ins Auto und man kriegt die Anweisung und am Anfang ist alles noch fremd und man weiß gar nicht, wie das ist und Blinker schalten, Schulterblick und hin und her und lenken und es überfordert einen fast, aber mit der Zeit wird es immer flüssiger und irgendwann kann man es. Aber beim Sterben ist es anders. Das kann man nicht üben. Die Frage ist, wohin gehen wir, wenn wir sterben? In den Himmel? In die Hölle? Ins Fegefeuer? In die Vergessenheit? Ins Nirvana? Ist der Tod ein großes neues Abenteuer? Oder nur endlose Stille? Wo sind die geliebten Toten? Kann man mit ihnen in Kontakt treten? Wird es ein Wiedersehen geben? Kann man wissen, was nach dem Tod kommt? Wenn wir uns so im religiösen Garten umschauen, dann entdecken wir viele unterschiedliche Vorstellungen vom Tod und den Versuch, diese Fragen zu beantworten. Was geschieht danach? Ich werde jetzt nicht auf all diese vielen Ideen und Gedanken eingehen. Wir wollen uns mit dem Original beschäftigen. Was sagt die Bibel dazu? Und wir haben ja in den letzten Abenden schon gesehen, dass wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir dann Orientierung finden für unser Leben. Gott ist der Erfinder des Lebens und er möchte uns Orientierung für unser Leben geben und auch in dieser wichtigen Frage. Jesus sagt hier, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Jesus war tot. Er hat den Tod besiegt. Das heißt, wenn jemand kompetent etwas weitergeben kann darüber, was es mit dem Tod auf sich hat und was mit einem Menschen passiert, wenn er tot ist, dann können wir bei ihm Hilfe finden. Wenn wir uns dem Wort Gottes zuwenden, dann entdecken wir, was Gott über das Leben nach dem Tod sagt. Aber bevor wir uns damit auseinandersetzen und fragen, was kommt nach dem Tod, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie war das eigentlich am Anfang? Wie war das beim Ursprung der Menschen? Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat, die Pflanzen, die Tiere und dann am sechsten Tag auch den Menschen. Und Gott war zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Wir haben das schon gesehen. Er gab dem Leben und seiner Schöpfung das Prädikat sehr gut. Wunderbar, vollkommen. Es war genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Nämlich sehr gut. Und in 1. Mose 2, Vers 7 wird dann genauer erklärt, wie Gott den Menschen schuf. Ich habe den Text hier auf der Folie. Da bildete der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Wie definiert die Bibel eine lebende Seele? Da müssen wir genau hinschauen, denn hier steht ja nicht, und so bekam der Mensch eine lebende Seele, sondern er wurde eine lebendige Seele. Das heißt, der ganze Mensch wird als Seele bezeichnet. Und es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Ist es ein Unterschied, ob ein Mensch eine Seele hat oder ob er eine Seele ist? Ist es ein Unterschied, ob jemand einen Esel hat oder ob ein Esel ist? Das merken wir sofort an diesem etwas humorvollen Beispiel, dass es ein Unterschied ist. Das heißt, die Seele, das, was die Bibel als Seele kennzeichnet, bezeichnet den ganzen Menschen. Und deshalb übersetzt auch die Luther-Übersetzung, die Luther 84 und auch andere, dieses Wort, das hier im Hebräischen für Seele steht, nämlich Nefesh, sinngemäß mit Wesen. Also wenn Sie eine Luther-Bibel haben, im Hebräischen steht dort das Wort Nefesh, Seele. Aber in der Luther-Bibel ist es sinngemäß richtig übersetzt und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nach dem, was wir jetzt hier gelesen haben, könnten wir folgende Gleichung aufstellen. Der Körper plus dem Lebensatem, Atem, ist eine lebende oder lebendige Seele. So wird es in der Bibel beschrieben. Diese Gleichung werden wir uns gleich noch ein bisschen näher anschauen. Aber hier halten wir erstmal fest, dass auf den ersten Seiten der Bibel der Mensch vollkommen geschaffen wurde und der ganze Mensch als lebende Seele bezeichnet wird. Und wir haben ja schon gesehen, dass es nicht so blieb. Am Anfang war der Tod nicht im Plan Gottes. Der Mensch wurde zum Leben geschaffen und nicht zum Tod. Es gab keinen Tod, es gab keinen Leid, es gab keine Schmerzen. Und doch war die Aussage Gottes ganz klar. Wenn du davon isst, musst du sterben. Erst seit Satan die Herrschaft über diesen Planeten übernommen hat, ist der Tod auch über die Schöpfung Gottes gekommen. Erst damit hat der Tod Einzug gehalten. Und wir haben das an 2, 3 Abenden schon mal erwähnt. Und vielleicht sagen Sie sich, ja, jetzt haben wir wieder die Schlange hier und was sie damals zu Adam und Eva gesagt hat. Wenn wir das Konzept hier nicht verstehen, was uns die Bibel hier zeigt, dann kommen wir sehr schnell auf falsche Wege. Wenn wir diesen großen Kampf nicht verstehen, diese große Auseinandersetzung, von der wir am Anfang unserer Vortragsreihe gesprochen haben, dann werden wir dieses große Bild nicht sehen und die Fragen, die wir haben, falsch beantworten, weil wir auf Abwege geraten. Deshalb ist es so wichtig, am Anfang den richtigen Weg zu wählen, damit dann auch die richtige Richtung passt. Die Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und wir haben gesehen, die Menschen vertrauten der Lüge der Schlange mehr als Gottes Wort. Gott hatte gesagt, ihr werdet sterben, getrennt von mir könnt ihr nicht leben. Und Satan kommt daher und sagt, nein, ihr werdet nicht sterben, weil wenn du von dieser Frucht isst, dann bist du so wie Gott. Dann kannst du gar nicht mehr sterben. Dann hast du quasi das Leben in dir. So wie Gott das Leben in sich selbst hat. Und diese erste Lüge auf diesem Planeten Erde wird seither über die Jahrtausende der Geschichte dieses Planeten weiter verbreitet. Und immer wiederholt. Und wir hören sie heute in den unterschiedlichsten bunten Variationen. Manche sagen, wenn ein Mensch stirbt, ist er eigentlich gar nicht tot. Nur der Körper stirbt. Aber es gibt da so eine unsterbliche Komponente im Menschen, die weiter existiert und ewig ist. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ihr werdet nicht sterben? Ob das nun Seelenwanderung ist oder Reinkarnation, es geht immer auf diese erste Lüge Satans zurück, mit der Satan auch heute noch Menschen erfolgreich verführt. Und die Menschen hören auf den Betrüger und trennen sich von Gott. Die Folge davon ist, dass sie das Paradies verlassen müssen. Und Gott sagt ihnen, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest, denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Die Menschen, also wir, sind aus den Elementen der Erde zusammengesetzt. Und dann, wenn wir sterben, werden wir wieder zur Erde. Dieser Prozess, der nach dem Tod einsetzt, nennen wir Verwesung. Der Körper verwest und zerfällt in seine organischen Bestandteile. Aber was geschieht mit der anderen Komponente in unserer Gleichung? Was geschieht mit dem Lebensatem? In der Bibel können wir lesen, dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde, und der Lebensgeist oder Lebensatem geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wohin geht also der Lebensatem oder Geist? Zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist jetzt wichtig zu verstehen, dass das hebräische Wort für Lebensatem, Ruach, oft mit Geist übersetzt wird. Aber es kann genauso gut Atem oder sogar Wind bedeuten. Also wenn hier von dem Lebensgeist oder von dem Lebensatem die Sprache ist, der wieder zu Gott zurückkommt, könnte man sagen, es geht um den Lebensfunken, um die Lebenskraft, die Lebensenergie, das Leben an sich. Also wenn ein Mensch stirbt, was passiert dann? Schauen wir uns diese Gleichung nochmal an. Der Körper plus der Lebensatem ist die lebende Seele. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir aus dem Bericht der Erschaffung des Menschen erkannt haben. Der Mensch bekommt keine Seele, sondern er ist selbst diese lebendige Seele. Das heißt, das Konzept der unsterblichen Seele ist der Bibel nicht bekannt. Es kommt in der Bibel nicht vor, weil die lebende Seele, Sie und ich, Menschen, nicht unsterblich sind. Und wir auch kein unsterbliches Element in uns drin haben. Interessanterweise erwähnt das Wort Seele oder Geist, in der Bibel kommt das Wort Seele oder Geist mehr als 1700 Mal vor. Aber nicht ein einziges Mal wird gesagt, dass die Seele oder der Geist unsterblich sei. Kein einziges Mal kommt es in dieser Verbindung vor. Ganz im Gegenteil, sie spricht sogar davon, dass auch Seelen sterben können. Also wenn wir das Konzept vom Leben richtig verstehen, können wir das auch richtig einordnen. Ich habe das mal hier aufgeführt auf der Folie. Drei unterschiedliche Übersetzungen aus Hesekiel 18, Vers 4. Auf der linken Seite, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und dann haben wir Luther 84, denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, jeder, der sündigt, soll sterben. Und in der Hoffnung für alle, alle Menschen gehören mir, die Väter wie die Söhne, nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Von der Bedeutung her, haben Sie das richtig übersetzt? Vom Sinn her? Die Frage ist, warum kann eine Seele sterben? Weil damit einfach der Mensch gemeint ist. Und wie wir hier sehen, die meisten deutschen Übersetzungen haben das auch dieses Konzept richtig verstanden und auch richtig übersetzt. Also sie übersetzen hier nicht mehr, wie es im Grundtext steht, die Seele, sondern sie sagen, jeder, also die Menschen, hinter der lebendigen Seele verbergen sich einfach Menschen. Und wir haben das heute ja teilweise noch in unserem Sprachgebrauch. Ist vielleicht schon etwas veraltet, aber wenn wir sagen, ja, wir wohnen jetzt gerade in Walsdorf, wie viele Einwohner hat Walsdorf? Okay, sagen wir mal 500. Früher hat man gesagt, ein 500-Seelendorf. Damit meinte man nicht, dass da irgendwie so irgendwas rumschwebt, sondern man meinte die Menschen damit, oder? Also was passiert dann mit einer lebenden Seele, sprich einem Menschen, wenn er stirbt? Er hört einfach auf zu existieren. Und ich möchte das gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir eine Lampe mit Strom in Verbindung bringen. Was geschieht dann? Also Lampe, hier diese Glühbirne mit Strom. Was passiert? Genau, sie leuchtet. Das heißt, das Licht, was diese Lampe in sich hat, das Licht ist eine Kombination aus Lampe und Strom. Das heißt, eine lebende Seele ist einfach die Verbindung von Körper und Lebensatem. Das ist eine lebende Seele, das heißt ein Mensch. Was passiert jetzt, wenn wir den Strom unterbrechen? Also wenn ich diese Lampe vom Stromnetz trenne. Klar, entschuldigen Sie für diese einfachen Fragen. Die Lampe geht aus. Wo geht denn das Licht hin? Es ist einfach weg. Es ist einfach nicht mehr existent. Wenn ich die Lampe von der Stromquelle scheide, dann ist das Licht einfach nicht mehr da. Es hört auf zu existieren. Und genauso ist es beim Tod. Wenn der Lebensatem, der Lebensfunke zum Schöpfer zurückgeht, dann stirbt der Mensch. Dann ist es eine tote Seele. Dann ist es keine lebende Seele mehr, sondern eine tote Seele. Der Körper besteht aus den Elementen der Erde und er wird wieder zu Staub. Und die lebende Seele oder das lebende Wesen hat aufgehört zu existieren. Der Mensch hat aufgehört zu existieren. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr mit dem Stromkreis verbunden ist, mit der Lebensenergie von Gott, dann ist der Mensch tot. Dann ist er eine tote Seele, ein toter Mensch. Ich möchte gerne mit Ihnen die Bibel aufschlagen und schauen, was die Bibel über den Zustand der Toten beschreibt. Und ich habe den Eindruck, die verdunsten hier diese Bibeln. Irgendwo müssen noch ein paar von diesen Bibeln sein. Vielleicht, wenn Sie noch eine haben möchten zum Nachschlagen, dann melden Sie sich gerne. Wir haben einige hier noch. Und die Seitenzahlen, wie gesagt, beziehen sich auf diese Ausgabe der Bibel. Und da schlagen wir auf Prediger Kapitel 9, Vers 5 und 6. Und das befindet sich auf der Seite 713. Prediger Kapitel 9, Vers 5 und 6. Und dort lesen wir: Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Die Toten, sagt uns die Bibel hier, die Toten wissen nichts. Sie sind nicht mehr beteiligt an dem, was auf dieser Erde geschieht. Und ist es nicht auch gut so? Ich meine, halten wir mal einen Augenblick inne, stellen wir uns vor, da ist eine junge Mutter stirbt und sie geht direkt in den Himmel, wie das sich manche vorstellen, und hinterlässt einen Mann und ein paar kleine Kinder. Und jetzt schaut sie von ihrem Platz in der Herrlichkeit herunter und sieht alles, was auf der Erde geschieht. Und sie sieht, wie ihr Mann zu trinken anfängt, weil er diesen Schicksalsschlag nicht ertragen kann, und wie er die Kinder schlägt und wie er jetzt eine neue Geliebte hat, die Kinder vernachlässigt. Und Tag für Tag betrachtet diese junge Frau, die jetzt im Himmel ist, betrachtet diese Szene und ihre Kinder und ihren geliebten Mann. Und sie ist irgendwie hilflos, weil sie jetzt da oben ist und hier nichts mehr tun kann. Es wäre eine tägliche Strafe, das miterleben zu müssen. Sie hätte keine Ruhe, Tag und Nacht, und der Himmel wäre für sie eigentlich die Hölle. Es ist eine der tröstlichsten Wahrheiten in Gottes Wort, dass ein Mensch, wenn er stirbt, ungestört von den Problemen des Lebens ruhen darf. Dass die Sorgen des Lebens um seine Lieben ihn nicht mehr berühren. Dass er friedlich ruht, bis der Schöpfer ihn wieder auferweckt vom Todesschlaf. Das biblische Konzept ist Sterben, Ruhen und Auferstehen am jüngsten Tag. Jesus sagt es so: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und Petrus macht in seiner Pfingstpredigt eine sehr deutliche Aussage. Er sagt dort: Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und dann geht es weiter dort. Also, David ist nicht im Himmel. Warum? Weil er ein Mensch war, wie Sie und ich. Und er ist gestorben und er ist begraben. Und er wird erst wieder lebendig, wenn die Auferstehung der Toten stattfindet. Am jüngsten Tag, dann, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Dann gibt es die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung auch zum Gericht, so wie Jesus es hier gesagt hat. Die Bibel ist voll von Texten, die so eindeutig sind, dass jeder es klar sehen kann. Ich möchte hier einige Texte auf der Folie mit Ihnen durchgehen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Warum danken die Toten Gott nicht? Warum gedenkt man im Tod nicht an Gott? Nun, weil man tot ist und aufgehört hat zu existieren. Oder dieser Text in Offenbarung 22, 12: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Was für einen Sinn würde dieser Text machen, wenn die verstorbenen Gläubigen schon die Freuden des Himmels genießen würden? Also Jesus Christus selbst sagte: Ich komme bald und dann bringe ich meinen Lohn mit, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Also dann beginnt es. Dann nimmt er die Gläubigen zu sich. Oder ich habe das jetzt nicht hier auf den Folien, ich denke an Johannes 14, Vers 1 bis 3, wo Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Also wo sind die toten Gläubigen jetzt? Sind sie schon bei Jesus? Anscheinend nicht, sonst würde dieser Ausspruch von Jesus keinen Sinn machen, wenn er sagt: Und dann komme ich zu euch, dann komme ich zurück und hole euch zu mir, damit ihr dann da seid, wo ich jetzt bin. Prediger 9, Vers 10: Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun, mit deiner Kraft es tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Das ist doch ziemlich klar, oder? Ich möchte gerne mit Ihnen eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus anschauen, wo wir einiges über die biblische Auffassung vom Tod entdecken können. Jesus hatte drei gute Freunde in dem Ort Bethanien: Maria, Martha und Lazarus. Die drei waren Geschwister. Und Jesus war hier öfter zu Gast, wenn er auf der Durchreise war, und er war dort immer willkommen, wenn er unterwegs war. Und eines Tages erhielt Jesus die Nachricht, dass Lazarus, sein Freund, schwer erkrankt sei und im Sterben liege. Seine Schwestern baten ihn und sagten: Jesus, komm schnell, unverzüglich musst du kommen, wir brauchen deine Hilfe. Lazarus, der, den du lieb hast, der ist krank, komm bitte und hilf uns. Und trotz dieser schlimmen Nachricht blieb Jesus noch 2 Tage an dem Ort, wo er gerade war, wo er diese Nachricht bekommen hat. Und als Lazarus dann gestorben war, sagte Jesus zu seinen Jüngern Folgendes: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Also die Jünger hatten es noch nicht wirklich verstanden, was Jesus ihnen sagen wollte. Sie dachten, ja, wenn jemand krank ist und dann liegt er im Bett und er schläft und er kann sich ausruhen, dann wird es wieder besser mit ihm. Und dann geht es weiter. Jesus aber sprach von seinem Tod. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagt es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Jesus selbst sagt, der Tod ist wie ein Schlaf. Ein Schlaf, der andauern wird bis zur Auferstehung. In der Bibel wird der Tod über 53 Mal als Schlaf bezeichnet. Ich habe hier ein paar Texte mal aufgeschrieben. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, du wirst schlafen bei deinen Vätern. 2. Samuel: Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, deine 12 und viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen. 1. Korinther 15,6: Einige aber sind entschlafen. Paulus bezieht sich da auf die Zeugen von der Auferstehung von Jesus. 1. Thessalonicher 4: Wir wollen euch aber nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Und er meint damit die, die gestorben sind. 2. Petrus 3, Vers 4, denn nachdem die Väter entschlafen sind, und ja, über 53 Mal wird der Tod in der Bibel mit einem Schlaf verglichen. Im Alten wie auch im Neuen Testament. Das ist die Beschreibung, die uns hilft, das Phänomen Tod besser zu verstehen. Eine Frage an Sie: Wer von Ihnen hat schon einmal geschlafen? Ich denke, da können fast alle die Hand heben. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Wir werden müde, wir legen uns hin, wir schlafen. Und wir gehen abends müde ins Bett mit der Gewissheit, am nächsten Morgen wieder aufzuwachen. Und wie ist es denn? Kennen Sie das auch? Sie legen sich abends um 10 hin oder um 11 und dann schlafen Sie ein. Sie merken gar nicht so richtig. Irgendwann sind noch die Gedanken da und irgendwann, zack, sind Sie weg. Und dann klingelt um 5:30 der Wecker. Und man denkt: Was? Die Nacht ist schon vorbei? Es kam mir vor wie 10 Minuten. Also Sie liegen nicht im Bett, während Sie schlafen und sagen: Oh, das ist so langweilig zu schlafen. Ich muss jetzt, und oh, wann ist es end? Nein, Sie bekommen es nicht mit. Sie schlafen ein und im nächsten Augenblick wachen Sie wieder auf und denken: Was, die Nacht ist schon vorbei? Und genauso ist es mit dem Tod. Wenn ich sterbe, dann lege ich mich hin, um zu schlafen. Mit dieser festen Gewissheit, dass Jesus mich am Auferstehungsmorgen auferweckt, wenn er wiederkommt. Und die Zeit zwischen dem Sterben und der Wiederkunft von Jesus wird mir nicht unendlich lange vorkommen. Wenn jemand vor 2000 Jahren gestorben ist, wird es ihm so vorkommen, als hätte er nur ein kleines Nickerchen gemacht. Einen Unterschied gibt es natürlich zwischen dem Todesschlaf und dem natürlichen Schlaf. Im Todesschlaf habe ich kein Bewusstsein mehr. Also ich kann nicht von jedem Beliebigen aufgeweckt werden. Dass dann jemand kommt und sagt: Hey, noch nicht, jetzt aufstehen, los. Nein, aus dem Todesschlaf kann ich nur von Gott wieder auferweckt werden. Nun aber zurück zu Jesus und Lazarus. Bei seiner Ankunft in Bethanien begegnet Jesus Martha und Maria und sie sind sehr, sehr traurig und enttäuscht. Martha sagt hier in Johannes 11, Vers 21: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dieser Gedanke: Herr, du hättest doch Lazarus heilen können. Du hättest ihn doch heilen können wie so viele andere, die du schon geheilt hast, aber jetzt ist es zu spät, er ist tot. Und Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha lernte direkt von Jesus, an was sie glauben sollte. Jesus sagt ihr nicht, Martha, weine nicht, dein Bruder ist doch schon im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen es nirgends. Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und dann antwortet ihm Martha und sagt, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Martha glaubte an die Auferstehung am letzten Tag. Sie wusste, dass Jesus den Schlüssel zum Grab hat. Und dann geht Jesus zu Lazarus' Grab und befiehlt, dass man den Stein davor wegnehmen soll. Martha sagt ihm, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen hier. In den klimatischen Verhältnissen dort, wenn ein Mensch gestorben ist, muss er sehr schnell beerdigt werden, weil er sehr schnell auch in Verwesung übergeht. Es gab keine Kühlhallen und solche Sachen. Mit anderen Worten sagt hier Martha, Jesus, er ist schon in Verwesung übergegangen, man kann nichts mehr machen, vergiss es. Aber Jesus ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und das Wunder geschieht. Lazarus kommt so, wie man ihn in das Grab gelegt hat, heraus, in Totentücher eingewickelt. Jesus hat nicht gerufen, Lazarus, komm herunter. Sondern er hat gesagt, Lazarus, komm heraus aus dem Grab. Angenommen, Lazarus wäre nach seinem Tod gleich in den Himmel gekommen. Stellen wir uns das vor. Er ist gestorben und jetzt ist Lazarus in den Himmel gekommen. Er war jetzt schon 4 Tage im Himmel. Also wenn ich Lazarus gewesen wäre, ich hätte gesagt, nein, ich will nicht mehr zurück auf diese Erde. Lass mich hier, ich bin doch erst 4 Tage hier und genieße die Herrlichkeit hier. Bitte noch nicht, nein, lass mich gleich hier. Wir finden davon nichts. Gar nichts. Wenn jemand etwas über den Tod sagen kann, dann Lazarus. Vielleicht haben Sie schon mal etwas von Sterbeerlebnissen gehört. Hat jemand schon mal was von Sterbeerlebnissen gehört? Dann soll ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen. Es gibt immer wieder Berichte, wo Menschen solche Nahtoderlebnisse haben. Sterbeerlebnis ist eigentlich ein falscher Begriff. Denn sie sind nicht wirklich gestorben, sondern man müsste sagen Nahtoderlebnisse. Also sie waren ganz nah am Tod dran. Und dann berichten viele Menschen so von einem wunderbaren Licht, das sie gesehen haben, einen Tunnel. Und aus diesem Tunnel kommt ihnen ein wunderbares Licht entgegen. Manchmal sehen sie auch irgendwelche Lichtgestalten, die ihnen sagen, jetzt komm. Oder sie sehen verstorbene Verwandte. Oder sie haben so einen Lebensrückblick, wo das ganze Leben an ihnen wie so in einem Film schnell an ihnen vorbeizieht. Oder sie sehen sich selbst irgendwie so, wie sich etwas abhebt und sehen sich dort im Krankenbett liegen und dann ist die Reanimation doch erfolgreich und dann sind sie wieder zurück und dann haben sie dieses Erlebnis gehabt. Und dann sagen sie, ich weiß es jetzt. Es gibt wirklich ein Leben nach dem Tod. Ich habe es gesehen, da war dieses Licht und da kam so diese Lichtgestalt und kam auf mich zu. Was ist davon zu halten? Es gab Untersuchungen, Experimente an einer Universität in Berlin, wo Studenten, die sich als Probanden zur Verfügung gestellt haben, wo ihnen für kurze Zeit, ich glaube, es waren für 9 Sekunden, die Sauerstoffzufuhr vom Gehirn abgestellt wurde. Und interessant, sie wurden dann bewusstlos, kurze Zeit natürlich. Und interessanterweise, sie berichteten von ähnlichen Phänomenen. Von einem gleißenden Licht, von einem Tunnel. Ganz parallel zu dem, was Menschen berichtet haben, die gesagt haben, Nahtoderlebnis. Oder vielleicht, wenn Sie das mitverfolgt haben, das ist jetzt, ich schätze mal so ein Jahr her ungefähr, wo es, gut, es ging nicht durch die Tagesschau, das muss ich zugeben, aber es ging so durch die christlichen Nachrichten. Es gab in Amerika einen Jungen, der gesagt hat, er war mehrere Stunden im Himmel, also er war klinisch tot und dann hat er gesagt, er war mehrere Stunden im Himmel und hat alles gesehen und all diese. Und dann ist er wieder reanimiert worden und er kam zurück und hat ein Buch darüber geschrieben. Und das Buch war ein Bestseller. Viele haben es gelesen. Viele Christen haben gesagt, ah ja, jetzt, hier ist die Bestätigung. Er war tot, er war im Himmel und jetzt hat er da, berichtet er davon. Und jetzt haben wir hier den Beweis, dass ein Mensch, wenn er stirbt, direkt in den Himmel geht. Vor einiger Zeit, ebenso vor einem Jahr muss es etwa gewesen sein, hat er gesagt, er kann mit dieser Lüge nicht mehr leben. Er hat gesagt, ich habe alles erfunden. Was passiert mit einem Menschen, wenn er stirbt? Wir haben gesehen, er geht nicht in den Himmel, er ruht, er schläft. Und Nahtoderlebnisse kann man relativ gut biologisch erklären. Auch Menschen, die harte Drogen nehmen, haben manchmal solche Erlebnisse. Das Gehirn macht ein Notfallprogramm und spiegelt dem Menschen dann solche Bilder vor. Gut, davon erwähnt aber Lazarus nichts. Warum? Er schlief. Er wartete auf die letzte Auferstehung. Jetzt die Frage, warum hat Jesus ihn nach 4 Tagen wieder aus dem Grab geholt? Und ich glaube, der Grund ist, weil Jesus uns die Angst vor dem Tod nehmen wollte. Weil er deutlich zeigen wollte, er hat die Macht über den Tod. So wie, wie er das hier in diesem Bibeltext zum Ausdruck bringt, in Offenbarung 1, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Niemand braucht heute Abend Angst vor dem Tod zu haben, wenn er auf der Seite von Jesus steht. Er ist der Lebensspender. Fassen wir kurz zusammen, was wir bisher gesagt haben. Wir haben gesehen, der Mensch bekommt keine Seele, sondern er ist selbst die Seele. Wir haben gesehen, in der Bibel, in der ganzen Bibel gibt es keine unsterbliche Seele. Wir haben festgestellt, die Bibel sagt, die Toten wissen nichts, sie haben auch keinen Teil mehr an allem, was auf der Erde geschieht und haben gesagt, der Tod ist ein Schlaf ohne Bewusstsein. Die Frage, die dann auftaucht, ist, wenn das alles so klar in der Bibel ist, warum glauben dann so viele Christen genau das Gegenteil? Dass nämlich Menschen direkt nach dem Sterben in den Himmel kommen oder in die Hölle oder bei manchen ist noch so der Gedanke in das Fegefeuer. Wie kommt, und es hört sich jetzt hart an, aber es ist so, wie kommt die Lüge Satans, ihr werdet nicht sterben, in die christliche Kirche hinein? Das ist eine berechtigte Frage und es ist tragisch, dass heute Millionen von Christen einer Lüge Satans auf den Leim gegangen sind und damit seine Sache unterstützen, unwissentlich. Schon die Ägypter glaubten an ein direktes Weiterleben nach dem Tod, aber die Seele konnte nur dann weiterleben, wenn sie nicht vom Körper getrennt wurde. Deshalb musste der tote Körper möglichst erhalten bleiben. Deshalb haben die Ägypter ihre Toten einbalsamiert und dadurch eben sind diese Mumien entstanden. Nur wenn der Körper erhalten bleibt, konnte man die Reise über den Nil antreten. Und die Pyramiden zeugen von diesen reichhaltigen Grabbeigaben, von dieser Hoffnung und von diesem Glauben, dass das Leben mit dem Tod nicht endet. Plato, so soll er ausgesehen haben, begründete die Lehre, dass der Tod die Befreiung der Seele aus dem Kerker des Leibes sei. Das war noch vor Christus. Und interessanterweise, hier einige Details von dieser Lehre. Die Seele, also die Psyche, lebt nach dem Tod weiter. Sie geht in den Hades, wenn sie ein gutes Leben geführt hat, oder in den Tartaros, wenn sie ein schlechtes Leben geführt hat. Es gibt aber noch auch eine Zwischenstation der Läuterung, nämlich den Sammelplatz der Verbesserlichen. Also das heißt, wenn du jetzt nicht so schlimm warst, dann hattest du noch die Möglichkeit, an diesen Sammelplatz der Verbesserlichen zu kommen, um dann vielleicht doch noch dich zu bessern und dann in den Hades zu kommen. Und von Plato ist diese Lehre in die römische Kirche gelangt. Dieser Gedanke, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die beim Tod zu Gott geht, wenn er ein gutes Leben geführt hat, oder in die Hölle kommt, wenn er ein schlechtes Leben, das heißt mit einer Todsünde, im Zustand einer Todsünde gestorben ist. Das wurde dann noch verfeinert. Es besteht die Möglichkeit der Reinigung im sogenannten Purgatorium, das ist das Fegefeuer. Und Origenes, der verband dann die Unsterblichkeitslehre Platos mit Bibeltexten. Er hat Bibeltexte aus dem Zusammenhang gerissen und hat es miteinander verknüpft und hat gesagt, schau, die Bibel sagt ja das Gleiche. Obwohl wir uns ja jetzt schon einige Bibeltexte angeschaut haben, wo wir sagen, wie kann man auf eine andere Idee kommen? Natürlich gibt es manche Bibeltexte, wir werden uns gleich auch noch einen anschauen, wo viele Leute sagen, ja, hier steht's ja, schwarz auf weiß. Wir werden es uns anschauen. Thomas von Aquin war quasi so der Chef-Theologe der römisch-katholischen Kirche im Mittelalter und er verankerte durch seinen Einfluss diese Lehre ganz fest in der Kirche. Und Papst Leo X. erklärte die Unsterblichkeit der Seele 1513 zum Dogma der Kirche. Das heißt, unwiderruflich. Luther übernahm dann die Unsterblichkeitslehre, allerdings ohne das Fegefeuer. Und über Himmel und Hölle entscheiden nicht die Werke, also gut oder böse, sondern der Glaube, die Gnade Gottes, die ich im Glauben annehme. Luther war sicherlich ein wichtiger Mann in der Reformation, aber er stellte nicht die ganze biblische Wahrheit wieder her. Noch eine andere Frage steht im Raum. Wenn es keine unsterbliche Seele gibt, die losgelöst vom Körper ein Eigendasein führen könnte, wenn die Toten in Jesus schlafen und nichts wissen und keinen Teil mehr an allem haben, was auf dieser Erde passiert, warum lesen und hören wir dann überall von Toten, mit denen man in Kontakt treten kann? Die anderen Menschen erscheinen. Was ist mit den Menschen, die vorgeben, mit den Geistern der Toten zu kommunizieren? Was ist mit all den okkulten Phänomenen, die heute offen propagiert werden? Ich denke an, es ist schon wieder Vergangenheit, Harry Potter, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da gab es ja diese ganze Reihe von Büchern und Filmen. Und wenn man sich manche Serien anschaut im Fernsehen, also ich meine, schauen Sie sie nicht an im Fernsehen, okkulte, spiritistische Sachen ohne Ende. Schon im Kinderprogramm. Was ist mit all diesen Sachen? Und was ist mit denen, die anscheinend wirklich mit ihren verstorbenen Lebenden kommunizieren? Ich habe mal einen Mann besucht, er war jetzt kein, ja, kein praktizierender Christ, würde ich mal so sagen. Und er hat gesagt, ja, also wir sind ins Gespräch gekommen und dann hat er gesagt, ja, ab und zu erscheint mal meine Großmutter unten im Keller, die ist aber schon gestorben. Und er hat gesagt, ja, das ist meine Großmutter. Er hat sie erkannt als seine Großmutter. Also was ist mit all diesen Phänomenen? Vielleicht haben Sie auch schon das eine oder andere gehört, vielleicht sogar selber erlebt. Die Bibel sagt, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Gottes Wort fordert uns auf, zu prüfen. Ist es von Gott oder nicht? Die Frage ist nur, wie sollen wir sie prüfen? Hier heißt es in Jesaja 8, Vers 20, richtet euch nach Gottes Weisung aus und wendet euch seiner Offenbarung zu. Wer damit nicht übereinstimmt, dem wird kein Morgenrot mehr leuchten. Das heißt, wenn es mit Gottes Wort und seinen offenbarten Wahrheiten übereinstimmt, dann kommt es von Gott, dann kann ich es glauben. Wenn es nicht übereinstimmt, dann kommt es nicht von Gott. Und unsere Sinne können uns täuschen. Unsere Wahrnehmung kann uns in die Irre führen, aber Gottes Wort ist zuverlässig. Ich kann mich noch erinnern an meine Zeit in Nordrhein-Westfalen, als ich dort Pastor war. Dort hat eine ältere Glaubensschwester mir erzählt, dass ihr damals, als ihr Vater beerdigt war, in Russland war das, als ihr Vater gestorben war und beerdigt war, saß er plötzlich am nächsten Tag wieder am Mittagstisch. Und sie wusste, weil sie die Bibel kannte, sie wusste, das kann nicht mein Vater sein. Denn die Toten ruhen, sie haben keinen Anteil mehr an dem, was auf dieser Erde passiert. Das ist nicht mein Vater. Und sie hat in diesem Moment gebetet und Gott um Hilfe angefleht und dann hat sie gesagt, er soll verschwinden und dann ist diese Erscheinung verschwunden. Satan will uns verführen und zerstören. Das ist immer, 100%, immer das Ziel von Satan, dem Gegenspieler Gottes. Und eines seiner brauchbarsten Werkzeuge ist seine Lüge, ihr werdet nicht sterben. Wenn ich dieser Lüge glaube, dann ist ein Tor in meinem Leben geöffnet für Spiritismus und Okkultismus. Dann bin ich Satan und seinen Dämonen in diesem Punkt schutzlos ausgeliefert. Wir erinnern uns noch an den Montag, am Montag war es, wo wir da geschaut haben, wie ist die Erde in diesen Zustand gekommen, in dem sie heute ist, wie konnte das Böse sich entwickeln. Und da haben wir auch gelesen aus der Offenbarung, dass Satan, die alte Schlange, der Teufel, rebelliert hat mit seinen Engeln gegen Michael und seine Engel. Und was passierte dann mit dem Teufel und seinen Engeln? Sie wurden auf diese Erde geworfen. So haben wir es gelesen. Das heißt, die Engel, die mit ehemals Luzifer, jetzt dem Teufel, mit in diese Rebellion hineingekommen sind und sich dieser Rebellion angeschlossen haben, die haben ihren Stand als heilige Engel Gottes verloren und sind jetzt die Dämonen, die Bösen, die mit dem Teufel zusammenarbeiten. Nicht umsonst warnt Gott eindringlich davor, sich auf dieses Gebiet nicht einzulassen. Hier heißt es in 5. Mose 18, niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Warum? Weil ich mich dann an seinen Feind wende. Das biblische Konzept vom Zustand der Toten ist ein Schutz vor all diesen Dingen. Denn wenn die Toten tot sind und dann trotzdem jemand erscheint, der angeblich Kontakt mit den Toten haben kann, mit dem Jenseits aufnehmen will, dann bleibt nur eine Alternative. Es ist der Feind. Vertrauen wir auf Gottes Wort, vertrauen wir unserem liebenden Vater. Ja, aber hat Jesus nicht dem Verbrecher am Kreuz versprochen, dass sie noch am Tag der Kreuzigung im Paradies sich wiedersehen würden? Lukas 23, Vers 39 bis 43, dort wird es beschrieben. Und ich habe diesen Text hier mal aufgeschrieben. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und manche Übertragungen setzen noch eins drauf und sagen: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also anscheinend sagt Jesus hier: Lieber Verbrecher, wir hängen jetzt hier zwar gemeinsam am Kreuz und wir werden jetzt gleich sterben, aber ich versichere dir, in ein paar Stunden, wenn wir beide tot sind, werden wir uns wiedersehen, und zwar im Paradies. So scheint dieser Text es zu sagen, oder? Interessanterweise, Johannes 20, nach der Auferstehung, begegnet Jesus zuerst, wem begegnet er zuerst? Maria Magdalena. Und sie möchte ihn anbeten, sie möchte seine Füße umfassen, und er sagt: Fass mich nicht an, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt der Bibelauslegung. Wie wir die Bibel so auslegen und verstehen, dass wir zu den richtigen Schlüssen kommen. Die einfachen, klaren Texte erklären die unklaren. Also ich gehe nicht von ein paar wenigen unklaren Texten aus und sage: Aha, hier haben wir das Konzept und jetzt interpretiere ich alles andere um, die Fülle von klaren Texten, sondern ich gehe von den klaren Texten aus und überlege: Augenblick, wenn dieser Text jetzt zum Beispiel anscheinend was ganz anderes sagt, gibt es da vielleicht eine Lösung dafür? Weil Gottes Wort widerspricht sich nicht. Es ist eindeutig, es ist klar. Es sagt nicht dem einen das, hier bitteschön, das kannst du glauben, und dem anderen sagt er das und sagt bitteschön, das kannst du glauben, sondern Gottes Wort ist klar, wie eine Leitlinie, eine Richtlinie für unser Leben. Und die Wahrheit ist singular. Es gibt nicht deine Wahrheit und meine Wahrheit. Man könnte sagen: Ja, ist ja klar, was Jesus hier sagt, oder? Aber wenn ich die Fülle von Texten nehme, die genau das Gegenteil sagt, die wir uns angeschaut haben, und es gibt noch viel mehr, dann müssen wir uns überlegen, gibt es da einen Schlüssel dazu, um auch diesen Bibeltext im gesamtbiblischen Zusammenhang richtig verstehen zu können. Und ich habe hier ein kleines Beispiel. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass im Griechischen ist keine Punktation, also keine Komma-Punktsetzung, so wie wir das kennen. Das ist dort im biblischen Griechisch, gab es das nicht. Da ist alles mehr oder weniger zusammengeschrieben. Und die Satzzeichen können aber einen Satz komplett verändern. Ich habe hier mal einen Satz. Der Lehrer sagte, der Junge sei böse. Wer sagt hier was? Je nachdem, wo ich das Komma setze, ändert sich der Sinn des Satzes. Der Lehrer sagte, der Junge sei böse. Wer ist hier böse? Der Lehrer. Wenn ich das Komma aber woanders hinsetze, der Lehrer sagte, der Junge sei böse. Wer ist dann böse? Der Junge. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich erwähne es, sie hat den Kollege von mir mal so gebracht, und zwar heißt es: Heute essen wir Opa. Wenn ich das ohne Komma setze, hört es sich ziemlich fremdartig an. Heute essen wir Opa. Wenn ich das Komma aber setze, heute essen wir, Opa, dann ist es eine Information an den Opa, dass wir heute essen. Also wir sehen, ein kleines Satzzeichen kann den Sinn eines Satzes um 180 Grad völlig komplett umkehren. Das heißt, Ich könnte den Doppelpunkt auch hier hinsetzen. Hier, Entschuldigung, da sind wir bei heute. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Also jetzt in dem Augenblick, wo wir gemeinsam hier am Kreuz sitzen, hängen, jetzt wo wir hier gemeinsam sterben, heute versichere ich dir, wir werden gemeinsam im Paradies sein. Es gibt noch ein paar wenige andere Texte, die aber bei genauem Studium auch uns Klarheit liefern, dass das biblische Konzept bestätigt wird und sich die Bibel nicht widerspricht. Ich möchte gerne mit einem meiner Lieblingstexte über den Zustand der Toten und die Auferstehung schließen, und zwar in 1. Thessalonicher, das ist im zweiten Teil der Bibel. 1. Thessalonicher, und da Vers 4, Vers 13 bis 18. 1. Thessalonicher, und da die Verse 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ganz kurz hier innehalten. Es gibt Menschen, die keine Hoffnung haben. Für die das Grab einfach nur ein dunkles, leeres Loch ist, aus dem es keinen drinnen gibt. Und natürlich, das können wir auch erkennen, wenn ein lieber Mensch stirbt, sind wir traurig. Wir weinen. Es tut uns weh. Es ist eine Lücke da, die entstanden ist und die niemand ausfüllen kann. Der liebe Mensch fehlt uns. Aber wir trauern anders. Menschen, die diese Hoffnung haben, trauern anders. Sie versinken nicht in der Trauer. Sie versumpfen nicht darin, weil sie eine Hoffnung haben. Also, damit ihr nicht traurig seid, so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Was sagt der Paulus hier? Er schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, und anscheinend sind dort Fragen aufgekommen. Nämlich die Frage, wenn Jesus versprochen hat, wiederzukommen und seine Freunde zu sich nach Hause zu holen, und jetzt aber Jesus noch nicht wiedergekommen ist, aber die Ersten in der Gemeinde schon sterben und es noch nicht miterlebt haben, sind es dann irgendwie Christen zweiter Klasse? Haben die dann überhaupt eine Chance? Was passiert denn mit denen, die gestorben sind? Was passiert mit den Entschlafenen? Das ist die Frage, auf die der Paulus hier eingeht. Mit diesem Hintergrund müssen wir diesen Text verstehen. Und er sagt, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Also ich gehe jetzt auf eure Frage ein, sagt er. Und dann sagt er, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wissen wir auch, dass die Toten auferstehen werden. Weil das ist das Fundament, das ist die Anzahlung dafür, dass auch wir, die wir gläubig sind, sagt er, auferstehen werden. Und er sagt, wir kommen den Entschlafenen, den Toten, nicht zuvor, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Posaune Gottes erschallen, Die Toten, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen und die noch Lebenden werden verwandelt werden und dann geht es gemeinsam dem Herrn entgegen in die Luft. Wir werden am Sabbatabend noch mehr darüber hören, wenn es darum geht, wie stellt Gott das Paradies auf dieser Erde wieder her? Das Finale des Erlösungsplanes. Aber hier sagt in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist der Trost der christlichen Hoffnung, dass ich weiß, es wird ein Wiedersehen geben. Und ich habe das erst vor einiger Zeit erlebt, dass dieser Trost, dass diese Hoffnung, das Trost dieser Hoffnung wirklich durchträgt, auch durch schwere Zeiten. Ich betreue dort in Österreich noch neben der Schule die Ausbildung für diesen einjährigen Bibelkurs, betreue ich auch noch eine kleine Adventgemeinde in Ried. Und dort war eine junge Familien, eine junge Mutter, 42 Jahre, aus meiner Sicht noch sehr jung. 42 Jahre, die Anfang diesen Jahres die Diagnose bekommen hat, Leberkrebs. Zwei Kinder, 5 und 7 Jahre alt. Sie ist selbst Ärztin. Also sie wusste, was diese Diagnose bedeutet. Leberkrebs, keine Chemo schlägt auf diese Krebsart an. Bestrahlung, keine Chance. Operation ging nicht mehr. Sie war noch bei einem Arzt, einem Experten, und er hat ihr gesagt, wenn ich sie wäre, ich würde nach Hause gehen. Ich würde nichts mehr machen lassen. Und er hat ihr den Tipp gegeben, füllen Sie Ihre Tage mit Leben und nicht Ihr Leben mit Tagen. Und ich habe sie begleitet in dieser Zeit. Sie und ihre Familie, ihren Ehemann. Und habe erlebt, was es für einen Unterschied macht, ob man diese Hoffnung hat oder nicht. Natürlich, sie wollte gesund werden. Natürlich, wir haben dafür gebetet. Wir haben sie in Gottes Hand gelegt. Und alle haben auf dieses Wunder gehofft, dass der Krebs verschwindet. Bis zum letzten Augenblick hat sie selbst noch daran festgehalten, gesagt, Gott wird mich heilen. Und dann habe ich den Anruf bekommen, kannst du kommen, es geht zu Ende. Und ich bin ins Krankenhaus gefahren und sie lag dann schon im Koma und dann ist sie gestorben. Was sagt man in so einer Situation, auf solch einer Beerdigung? Wir haben von der christlichen Hoffnung gesprochen. Jetzt darf sie ruhen. Jetzt darf sie ausruhen von ihrer Krankheit, von ihren Lasten. Sie bekommt nichts mehr mit davon. Sie hat jetzt Ruhe. Und wir warten auf die Auferstehung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dann, das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung, dann wird diese Familie wieder vereint werden. Natürlich war es traurig, aber die Familie versinkt nicht, versumpft nicht in dieser Trauer, sondern sie blickt nach vorne und weiß, Jesus kommt bald wieder. Und dann gibt es ein Wiedersehen. Es macht einen Unterschied, ob ich diese christliche Hoffnung habe oder nicht. Christen, sagte mal jemand, Christen leben anders. Und Christen sterben auch anders. Hier schreibt der Paulus, und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Er spricht hier von der Auferstehung. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Jesus lädt dich heute ein, Hoffnung zu finden. Er hat den Tod besiegt. Er möchte so gerne auch uns, dir und mir, diese Hoffnung schenken, die über den Tod hinausgeht. Er möchte dir Halt geben durch sein Wort, durch seine Wahrheit. Er möchte so gerne, dass du heute Abend wieder neu Ja zu ihm sagst. Dass du sagst, Herr, du bist der Herr über das Leben und über den Tod. Ich möchte mein Leben dir geben. Er liebt dich und er sehnt sich nach deiner Liebe. Und er lädt dich ein, ihm dein Leben zu geben. Bei ihm sind deine Sorgen und deine Ängste gut aufgehoben. Bei ihm findest du wirklich Hoffnung. Bei ihm findest du echten, wahren Frieden. Seine Liebe zu uns überdauert auch den Tod. Bevor ich noch mit Ihnen jetzt bete, möchte ich nicht versäumen, Sie ganz herzlich für morgen einzuladen. Das macht der Arthur sowieso gleich nochmal. Aber ich möchte es auch gerne nochmal machen. Sie ganz herzlich einladen. Morgen Vormittag haben wir gemeinsam Gottesdienst. Und möchte Sie auch ermutigen, den letzten Abend, morgen Abend, nicht zu verpassen. Entschuldigung, Arthur. Weil morgen Abend wird es nochmal richtig spannend, wie Gott eingreift und diese Welt erneuert. Und es wird auch um diese Frage gehen, was ist eigentlich mit der Hölle? Gibt es eine ewig brennende Hölle? Was sagt die Bibel dazu? Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind, und jetzt lade ich Sie ein, dass wir diesen Abend mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass du der Lebendige bist, dass du den Tod besiegt hast und dass du uns an deinem Sieg teilhaben lässt. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, Herr, erfülle uns mit dieser Hoffnung, die in dir das Fundament hat. Nicht in uns, sondern in dir, Herr. Bitte bewahre uns davor, uns in irgendeiner Form dieser Lüge deines Feindes auszusetzen. Dinge zu glauben, die du so niemals gesagt hast und die uns in die Irre führen. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns weiterhin führst, dass wir dein Wort tiefer verstehen und dass wir für deine Wahrheit unser Herz öffnen. Weil deine Wahrheit wird uns frei machen, Herr. Hab Dank dafür. Bitte segne jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Bitte lass das, was wir heute Abend miteinander besprochen haben, unsere Herzen berühren und unsere Herzen erreichen. Wir danken dir dafür. Amen.